Ciao, lieber Andi. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du weißt, in welcher Sprache ich dich gerade begrüßt habe.
Vietnamesisch.
Ja, hier kann man nichts vormachen. Hier kann man
Ne,
nichts vormachen.
nichts kannst du mir
Nichts
vormachen.
kann man mir vormachen.
Ganz und gar nichts.
Ja, das liegt daran, dass ich gerade erst zurück bin aus Vietnam und wie immer fand ich es sehr, sehr angenehm dort.
Du hast ein bisschen Farbe bekommen, ne? Sieht man dir so
Ja,
an.
das kann gut sein. Es war sehr heiß, überraschenderweise. Also 30 Grad. Und jetzt, seitdem ich zurück bin, ist ja auch in Deutschland sehr warm. Gestern, glaube ich, 36 Grad in Frankfurt. Wow.
Ich weiß, ich bin nämlich auch in Deutschland.
Du bist auch in Deutschland, aber du warst in Hamburg. Da sind bestimmt keine 36 Grad.
Tatsächlich waren es gestern auch 30 Grad. Und jetzt
Okay, wow.
bin ich im schönen Hannover oder bei Hannover, hier auf dem Dorf. Und heute geht es weiter nach Prag.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, 30 Grad ist doch für dich gar nichts mehr, denn du bist ja auch viel in Italien unterwegs und da ist doch auch ein bisschen wärmer und da merkst du, was die Sonne alles so verursachen kann.
Ja, da war ich letzte Woche. Letzte Woche. Da war es auch sehr heiß in Mailand. Ja.
Zu heiß zum Arbeiten, hä? Für einige.
Ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt nichts. Ja. So ist das in Italien. Manchmal laufen die Dinge nicht so ganz, wie man sie sich vorstellt. Mehr sage ich jetzt nichts.
Ja, du
Aber
hast
na
davon
gut.
gesprochen, ja.
Ich bin jetzt hier. Ich sage Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Moin, Moin auch an euch. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist viel los in der Welt des Reisens.
Oh
Oder
ja.
ja, also in der Welt des Reisens ist sowieso immer viel los, aber das Weltgeschehen mischt sich mal wieder ganz aktiv in unsere Reisebranche ein und beeinflusst, wohin und wie und man
Keine
reisen
guten
kann.
Wochen.
Keine guten Wochen. Nee. Gut, erstmal wieder ein Flugzeugabsturz, das ist nie gut. Ich sage immer noch, Fliegen ist das sicherste Transportmittel der Welt. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, rein statistisch passiert hin und wieder halt mal was. Ne? Das ist einfach.
Ja, es ist ein bisschen schade, ist auch überraschend. Das modernste Fluggerät, was es so im Moment auf dem Markt gibt, schrecklich natürlich, aber ja. Trotzdem, Fahrradfahren ist gefährlicher als Fliegen. Das sage ich sogar mit
Ja,
Flugangst.
also ich habe mich schon öfters auf die Schnauze gelegt auf dem Fahrrad, als ich mit einem Flugzeug abgestürzt bin.
Geht mir genauso.
Ja, und tatsächlich hatte ich auch schon echt üble Stürze. Naja gut, furchtbare Geschichte, Air India, Ahmedabad, der Ort, ne?
Ja.
Aber das ist nicht das einzig Furchtbare, was los ist. Furchtbar auch der israelische Angriff auf den Iran. Auch nicht gut für uns, die Branche, vor allem nicht gut für die Iraner. Jetzt natürlich auch nicht gut für die Israelis, die auch Raketen abbekommen. Überhaupt keine gute Geschichte insgesamt. Beeinflusst natürlich gewaltig, wie wir reisen können, zumindest in dem Teil der Welt, Richtung Nahe Osten, Golfstaaten, Dubai, Abu Dhabi, Katar. Ne? El Al hat komplett den Flugbetrieb eingestellt, zumindest Stand heute. Vielleicht ändert sich das in den nächsten 2, 3, 4 Tagen noch. Ich denke, das Fluggeschäft nach Zentralasien auch massiv beeinträchtigt, gerade über die Golfstaaten.
Also ja, also wir haben heute, also wir sind ja für All zuständig, wir haben gerade erst was Neues gepostet, das auch in den nächsten 2 Tagen. Also wir nehmen jetzt ein bisschen vorher auf, ne? Nicht am Donnerstag, wenn es erscheint. Aber dass erstmal der Flugbetrieb weiter eingestellt wird und man nicht genau weiß, wie lange es dauert. Man redet von Tagen, Wochen. Aber das alles gerade genau, also ist Spekulation. Ich habe mir gestern die Flugkarte angeschaut bei Flightradar und ja, der ganze Bereich zwischen Israel und Iran wird gerade nicht durchflogen von Linienmaschinen und natürlich auch für die, ich sag jetzt mal, für die europäischen Airlines nach Asien. Nur, dass man jetzt halt eh schon die längere Variante nehmen muss. Jetzt muss man auch darüber nochmal länger fliegen, ist nochmal ein bisschen länger, verbraucht wieder mehr Kerosin, macht alles wieder teurer. Also sicherlich nicht optimal, auch für die, auch für die Reisenden, die natürlich dann wieder länger unterwegs sind. Alles nicht so optimal. Aber hey, da unten sterben gerade Menschen. Das ist jetzt, ne, das erstmal das Wichtigste, dass man sich da hoffentlich bald wieder zusammenreißt und vielleicht doch wieder miteinander redet.
Ja, das bezweifle ich, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, das
Erstmal
ist
glaube ich auch.
diesmal wahrscheinlich keine kleinere Geschichte. Und wie gesagt, man könnte ganz viel dazu sagen, aber wir sind ein Reisepodcast und ich glaube, das ist unsere Absprache, dass wir das auch bleiben. Vielleicht mache ich dazu mal einen anderen Kanal auf. Na gut, Sven. Ansonsten, ja, drücken wir die Daumen, dass es trotzdem irgendwie abkühlt und nicht zu lang und zu schlimm wird. Vielleicht gucken wir auf das Glas, vielleicht eher als halb volles Glas und nicht halb leeres.
Fällt aber gerade schwer, muss man ja auch sagen, ne?
Ja, ansonsten in der Reisebranche große Nachricht, Personalnachricht, AER Ticket, einer der größten Ticket Consolidator, Wholesaler der
Der
Welt, würde ich
größte,
sagen.
oder? Gibt's einen
Ja,
Grund für?
zumindest, naja, in Deutschland schon wirklich der größte. Es gibt weltweit sicher noch andere, die ähnlich groß sind, aber es ist schon
Großer Player
ein
aufgebaut.
großer Player auf dem Markt, der Ticket Consolidator, für wichtig für sehr, sehr viele Reiseveranstalter, haben wir früher auch sehr lange genutzt. Sehr gut. Rainer Klee, der Gründer, Geschäftsführer, geht im Juli. Ja, das ist schon eine große Nachricht. Ich weiß nicht, wie lange sich das abgezeichnet hat. Hintergründe kenne ich nicht, ja. Aber
Ich glaube schon, dass sowas länger vorbereitet wird und dass man da ganz genau schaut. War so ein bisschen überrascht, dass die Nachricht relativ kurz ausfiel.
ich nicht.
Klar, weil.
Ich nicht. Aber ich darf auch sagen, ich habe da keine Aktien im Spiel. Ich glaube, zu sagen, dass Rainer Klee ein sehr kontroverser Mensch war, mit einem schwierigen Ruf, ist, glaube ich, kein Geheimnis, das traue ich mich auch zu sagen. Und der Rainer Hageloch von der AER-Kooperation hat ein relativ kurzes Statement abgegeben. Auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass die beiden auch nicht immer ein sehr einfaches Verhältnis hatten. Ich glaube, das kann man hier so sagen. Also von daher bin ich nicht überrascht, dass da jetzt keine Welle der großen Traurigkeit durch die Branche geht. Aber man muss tatsächlich sagen, das hat Rainer in
Aber
seinem
was er
Statement
geleistet hat, was er aufgebaut hat, ne,
absolut.
Hut ab davor. Also ich bitte dich,
Absolut,
das
ja.
ist ja schon, das ist
Absolut.
einer der größten Player, die wir in Deutschland haben,
Ja.
im Bereich Tourismus. Und das hat er halt aufgebaut. Und
Ja.
naja, mal gucken, was halt noch kommt. Er wird bestimmt noch Statements abgeben und Interviews.
Muss man auch sagen, es zeichnet sich aber auch eine gewisse Typologie ab von Menschen, die halt Gründer sind, die halt sehr erfolgreich werden, die auch, naja, vielleicht nicht immer ganz einfach sind und vielleicht manchmal auch sehr hart im Umgang mit anderen Menschen sind. Wie gesagt, wir hatten ein paar Berührungspunkte mit Rainer Klee am Rande der AER-Tagung. Mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Aber wie gesagt, eine große Nachricht, denke ich. Ich hoffe, dass es unter der neuen Geschäftsführung, dem AER-Ticket, weiterhin gut geht, dass sie sich weiter gut entwickeln. Wie gesagt, ein sehr wichtiges Unternehmen für die deutsche Reisebranche. Muss man dem Rainer Klee, dem Gründer, auch wirklich Respekt für zollen. Aber wie gesagt, ich glaube, so wie das jetzt abgelaufen ist, dass da jetzt nicht überall Tränen fließen, ist jetzt, glaube ich, auch keine Überraschung. Aber wie gesagt, Respekt trotzdem. Ne? Ja.
Er wird sich's gut überlegt haben und
Ich denke auch. Ne?
ja, ich
Ja.
denke auch, dass er wird er seinen Ruhestand genießen? Nee, kann ich mir ihm eigentlich auch nicht vorstellen, aber naja, mal gucken, was da noch in Zukunft kommt.
Gut, Sven.
Ja. Wir haben heute einen besonderen Gast.
Wir haben immer
Mit dem
einen
haben wir noch
besonderen
gar nicht
Gast.
geredet, ne? Mit dem, also uns gibt es jetzt fast 5 Jahre und das ist das erste Mal, dass wir sie zu Gast haben. Wie kann das sein?
Wie kann das sein? Weiß ich nicht. Wir haben, weiß ich nicht. Es ist ja schön, dass wir immer wieder auf Leute stoßen, die interessant sind und was zu sagen haben, mit denen wir noch nicht geredet haben, ne?
Das
Das
stimmt.
ist so Aha-Momente und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Gespräch ausgeht, Sven.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Die KI sagt das Folgende über sie. Als engagierte Verbandschefin setzt sie sich sachlich und leidenschaftlich für die Belange der mittelständischen Tourismuswirtschaft ein. Dabei vertritt sie insbesondere die Interessen von Reisebüros und Reiseveranstaltern. Sie ist selbst auch Reisebüroinhaberin und seit Ende 2022 ist sie die Präsidentin des Mittelstandsverbandes ASR. Wir begrüßen recht herzlich Anke Budde. Hallo Anke.
Hallo, guten Morgen.
Hallo
War
Anke.
das jetzt alles richtig? Das war die KI, die das über dich ausgespuckt hatte.
Ja, also es gibt natürlich noch viele Dinge über mich hinzuzufügen, aber es war total richtig und es war kurz zusammengefasst und das kann man so stehen lassen, auf jeden Fall.
Dann passt ja die erste Frage ganz fantastisch, denn die geht genau darum, für die wahrscheinlich ganz wenigen Touristiker, die dich nicht kennen, kannst du diese doch sehr kurze Intro noch ein bisschen ausmalen für uns?
Ja, also ich bin Mitglied im Präsidium. Ich engagiere mich im ASR seit 2015. Ich kam damals dazu so ein bisschen, ja, zufällig. Eigentlich wollte ich austreten aus dem ASR. Und dann sagte jemand und packte mich bei dem Ehrgeiz, hey, du kannst nicht austreten und meckern. Dann ändere halt was und Challenge accept. Und ja, das habe ich dann in den Jahren getan und bin dann letztendlich 2022 auch zur Präsidentin gewählt worden, nachdem ich vorher viele Jahre im Präsidium und als Leiterin der Geschäftsstelle gewirkt habe und den Verband verändert habe, bin in der letzten Legislaturperiode dann auch als Mitglied des Tourismusbeirats berufen worden, der Bundesregierung. Und natürlich, ja, mit viel Herz, viel Leidenschaft setze ich mich super gerne für die mittelständische Tourismuswirtschaft ein. Ich möchte das gar nicht immer so nur auf Reisebüros und Reiseveranstalte runterbrechen. Natürlich stehen die bei uns im Verband auch im Fokus. Aber letztendlich ist es auch ganz wichtig, dass wir über den Tellerrand hinausschauen, alle Belange einfach mit abgleichen, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt nur für die Reisebüros, nur für die Reiseveranstalte spreche und auf Teufel komm raus unsere Forderungen durchsetzen möchte. Am Ende müssen wir schauen, dass es praxistauglich bleibt und wir alle gemeinsam gut für die Tourismusbranche was erreichen können. Und das gelingt uns auch in Zusammenarbeit mit den anderen Verbänden sehr gut und auch eben ja dieser sachliche Einsatz, aber eben bestimmt mit viel Herzblut und auch Nachdruck. Ich glaube, das ist schon auch eine ganz gute Mischung.
Wie groß ist euer Verein?
Der ASR hat 500 Mitglieder ungefähr, aber wir dürfen, darüber sind wir ganz stolz, für über 3.500 touristische Unternehmen sprechen. Das hängt damit zusammen, dass wir auch viele Kooperationen bei uns als Mitglieder haben, die oder auch andere Verbände, die uns ihr Vertrauen schenken, kleinere Verbände, die wo mittelständische Unternehmen drin sind. Also das sind dann Nischenverbände, die selber kein politisches Netzwerk haben und auch eben das nicht so die Aufmerksamkeit aus der Politik nicht so erreichen können und die dürfen wir mitvertreten in vielen Themen und das macht uns schon auch sehr stolz, ja.
Mein Eindruck ist, dass euer Verband sehr aktiv ist, wirklich viele, viele touristische Unternehmen, Reisebüros, Veranstalter sind da mit drin, ihr seid schon eine ganze Weile dabei. Ich habe aber den Eindruck, dass ihr mit euren Aktivitäten im Vergleich, sagen wir, zum AER oder anderen Kooperationen, ihr seid nicht so laut nach draußen, was nicht heißen muss, dass ihr nichts erwirkt oder nichts bringt. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht ganz so mit ganz viel Wirbel stattfindet, wie andere Verbände das vielleicht. Das mag negativ sein, das mag aber auch positiv sein, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber man hört nicht so viel von euch, was Jahrestagung und all diese Dinge angeht. Zumindest ist mein Eindruck. Ist das möglich, dass das ein korrekter Eindruck ist?
Jetzt müssen wir unterscheiden. AER ist eine Kooperation und wir sind ein Verband. Ja. Der AER ist zum Beispiel Mitglied auch im ASR, weil unsere erste Aufgabe ist die politische Interessensvertretung. Wenn wir uns vergleichen, dann müssen wir uns mit DRV, BTW, VIR und anderen sehr guten Verbänden quasi vergleichen. Das sind unsere Mitbewerber, unser größter Mitbewerber ist der DRV, wobei ich es auch nicht unbedingt als Mitbewerb, sondern als Ergänzung sehe, weil der ASR ist ja damals auch aus dem DRV heraus entstanden, um einfach den Fokus noch stärker auf die mittelständische Tourismuswirtschaft zu legen, um dann noch stärker die Interessen zu vertreten. Natürlich, der AER, das ist eine Kooperation, die haben ganz andere Schwerpunkte. Über politische Arbeit ist es manchmal ganz, ganz schwer zu reden, weil oftmals die Gespräche finden zumeist hinter verschlossenen Türen statt. Da ist es mal schnell hier ein Telefonat, mal schnell da ein Telefonat oder ein Treffen, wo man einfach Weichen stellt und einfach Dinge auch verhindert. Und es ist natürlich ganz, ganz schwierig, darüber zu sprechen, was hat man jetzt gerade verhindert? Weil wie will ich das als Erfolg nach außen tragen? Das hängt also wirklich auch sehr, sehr viel mit Vertrauen auch uns gegenüber zusammen. Und als Kooperation stelle ich ganz andere Weichen für meine, da geht es um Professionsverhandlungen, da geht es um Einkaufskonditionen und diese Sachen alles und das machen wir nicht und natürlich sind wir damit auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf eine Jahrestagung schauen, tatsächlich leider nicht ganz so attraktiv, um darüber zu berichten, weil dann auch natürlich, sag ich mal, bei uns ist einfach immer eine Nummer kleiner auch abläuft das, ja, muss man einfach so sagen, das war früher auch anders. Früher ist der ASR ja sehr viel aufgefallen. Da hat man über fast jede Jahrestagung berichtet. Bis 2017 kann ich mich gut erinnern.
Aber das war auch nicht so positiv, glaube ich.
Genau, das fand ich irgendwie auch nicht ganz so cool, weil es war irgendwie immer so, wir waren immer so das Schmuddelkind und ich weiß noch, 2015, das war tatsächlich meine erste Jahresversammlung, an der ich teilgenommen habe, der ich dann auch ins Präsidium gewählt wurde, damals als Vizepräsidentin für Finanzen. Das war schon also eine Nummer, wo ich dann auch heimgefahren bin und dachte so, was war das jetzt eigentlich gerade? Hast du dir das hier gut überlegt? Und es ist wirklich gelungen, in den letzten Jahren und auch gemeinsam mit dem damaligen Präsidenten, dem Jochen Zelche, echt eine Kehrtwende beizuführen und den ASR eben so zu gestalten und umzugestalten, dass wir heute auch als ernsthafte Vertretung wahrgenommen werden und auch als ernsthafter Gesprächspartner wahrgenommen werden und auch eben da in den politischen Kreisen, wo der ASR hingehört, auch angekommen sind. Ne? Also ja, früher gab es mehr Berichterstattung über den ASR und ich sage auch manchmal, naja, vielleicht müssen wir doch mal wieder irgendwie einen Skandal auslösen, dass die Mitglieder auch wieder aktiv bekommen, weil man sagt immer, da, wo die Mitglieder sich wohlfühlen, da kommt, geht mal nicht der Mitgliederversammlung, ich kenne das auch aus meinen anderen Vereinen, wenn alles gut läuft, dann schreibe ich denen immer, hey, wählt mal euren Vorstand, ihr macht das schon echt cool. Das ist natürlich, ich finde es auch ein bisschen schade. Ich würde mir auch mehr wünschen, dass wir da auch mehr teilnehmen. Aber auf der anderen Seite zeigt es mir halt auch das Vertrauen der Mitglieder, auch was ich in den persönlichen Gesprächen auch bekomme. Ich war jetzt gerade in Sri Lanka gewesen mit einer Delegation von ASR-Mitgliedern. Und in den Gesprächen, da kommt halt schon auch raus, dieses Vertrauen, was man in die Arbeit des ASR hat, auf nationaler und auch auf internationaler Ebene. Das macht mich natürlich auch sehr stolz, ja.
Also ich glaube auch, dass das, was ihr macht, schon, also das, was man so hört, das ist auch von Substanz geprägt. Mein Einwurf mit dem AER war tatsächlich, dass ich glaube, und wir haben ja die AER-Jahresversammlung, wir beide, Sven und ich, zweimal moderiert und haben, glaube ich, auch mal ein Panel moderiert, wo es ums Thema Interessensvertretung ging. Ich glaube, der AER versteht sich natürlich als Kooperation, aber auch als Interessensvertretung mittlerweile gegenüber der Politik. Von daher sehe ich, also AER ist ein seltsames Gebilde, ne? Ihr seid da, glaube ich, klarer an dem, was ihr seid, ne? Also kann man ja auch so sagen, aber ich sehe den AER, muss ich einfach, das wollte ich klarstellen, auch als eine Interessensvertretung der Mitglieder gegenüber politischen Vertretern auch, und der AER, der Vorstand, hat das zumindest über die Jahre hinweg auch so formuliert, dass das auch eine Komponente ist.
Also ich habe sie bislang noch nicht wahrgenommen in politischen Gesprächen, in den politischen Gremien, aber natürlich am Ende ist jeder Unternehmende ist seine eigene Interessensvertretung. Am Ende liegt es auch an jedem Unternehmenden selber, dann auch eben mal Kontakt zu seinem Abgeordneten, zu seinem Landtagsabgeordneten oder im Bund aufzunehmen oder auch in der EU und einfach auch mal klar zu machen, wo unsere Probleme liegen. Und am Ende ist der Verband aus so ein verlängerter Arm, ne? Weil ich habe natürlich den entscheidenden Vorteil, und das, glaube ich, habe ich gegenüber allen anderen Verbänden, dass ich die einzige Präsidentin bin, die wirklich noch am Counter arbeitet, die wirklich noch an der Basis arbeitet und dadurch auch wirklich mit den tagtäglichen Problemen konfrontiert ist. Mir, das ist etwas, was mir auch in den politischen Gesprächen immer wieder fehlt und was ich auch immer wieder kritisiere, auch in den letzten Themen, die wir da hatten oder Runden, die wir hatten. Ich sage, mir ist einfach zu wenig Praxis hier. Mir ist zu viel Theorie an den Tischen. Wir sind zu wenige Unternehmende an den Tischen. Und das ist auch immer unser Ziel. Und das ist auch das, was wir auch immer wieder auch gegenüber eben unseren Ansprechpartnern im Ministerium und auch in den Abgeordnetenbüros oder in den Ausschüssen kommunizieren, dass wir sagen, wir möchten gerne Unternehmende hier auch mit reinbringen. Wir möchten, dass ihr eine gute Mischung habt aus Theorie und aus Praxis. Und letztendlich brauchen wir die Praxisbeispiele auch, um zu untermauern, warum wir Dinge fordern oder warum wir auch Dinge sagen, das funktioniert einfach nicht. Ich habe das ist schon ein bisschen her, das war in einem Gespräch mit dem Justizministerium, wo ich dann da saß und habe nur noch den Kopf geschüttelt und habe dann den Mitarbeitenden aus dem Ministerium gefragt, wann er eigentlich das letzte Mal im Reisebüro gewesen ist. Weil ich einfach schlichtweg gemerkt habe, er hat keine Ahnung von dem, was er spricht. Und das ist halt elementar wichtig, wenn über Gesetze entschieden wird, wenn über Rahmenbedingungen entschieden wird, braucht es einen Praxisbezug, ne? Und es muss eine praxistauglich sein. Und wir haben so viele Vorschriften in allen Bereichen, wo wir einfach sagen, die können weg, die müssen verändert werden, die können vereinfacht werden. Und dazu braucht es dann halt auch unterschiedliche Ebenen. Also ich möchte da jetzt gar nicht auch irgendwie negatives Bilder erzeugen über andere Verbände, weil jemand, der ich sag mal, ja, der in größeren Verbänden auch tätig ist, die haben natürlich auch eine ganz andere Ansprache. Ich bin halt sehr bodenständig, formuliere viele Dinge in einfache Worte und hatte auch schon die Situation, dass mich der Ministeriumsmitarbeiter nicht verstanden hat, was ich ihm sagen wollte, weil ich es nicht in seinen Worten sagen konnte. Während wir aber wiederum auch schon mal eine andere Situation hatten, wo dann der andere Verbandsvorsitzende zu mir kam und sagte, Anke, das habe ich ihm jetzt gerade eine halbe Stunde lang erklärt. Dann kommst du, sagst drei Sätze und er hat es verstanden. Sag ich, ja, manchmal ist es halt einfach so im Leben.
Also ich verstehe sehr gut, was du sagst. Ich bin ganz froh, dass du gerade diesen Brückenschlag gemacht hast zum Thema Bundesregierung. Wir sind komischerweise, nachdem wir diesen Podcast jetzt so viele Jahre machen, bislang nicht auf die Idee gekommen, mit dir zu reden. Aber dann haben wir diese Schlagzeile gesehen, dass du einen Staatssekretär für Tourismus forderst. Eine Idee, die ich, glaube ich, grundsätzlich sehr gut fand. Es gibt jetzt eine neue Bundesregierung. Es wird wohl keinen Staatssekretär geben, aber Christoph Ploss, CDU-Vorsitzender aus Hamburg, Mitglied des Bundestags, wird der neue Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus, also der Nachfolger von Dieter Janicek. Bist du trotzdem zufrieden oder ist das eine große Enttäuschung oder eine kleine Enttäuschung? Oder wie ist das einzuordnen, Staatssekretär vis-à-vis einem Koordinator? Du hast ja mit denen allen sicher schon zusammengearbeitet, mit denen gesprochen, mit all diesen Menschen.
Also Dr. Ploss ist tatsächlich für mich ein neuer Name. Ich bin gespannt, ihn am 2.6. kennenzulernen.
Er ist sehr nett.
Ja, ich glaube, dass das sehr nett ist. Ich habe bis jetzt
tatsächlich... Nur weil er Hamburger ist, Andi?
Mhm. Ja, ich habe den während der Pandemie immer an der Alster, ist er immer an der Alster Joint. Wir haben ein paar Mal so uns gegrüßt und ein bisschen geschnackt. Er ist also ein sehr umgänglicher Mensch, glaube ich.
Ja.
Ein sehr junger
und
sehr offen.
Ehrlicherweise, ich habe noch keinen Politiker kennengelernt, wo ich sage, boah, den kann ich überhaupt nicht ertragen. Also ich habe jetzt gerade auch im Tourismus immer wirklich nur mit sehr, sehr netten Leuten zu tun gehabt. Und das war auch immer eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit über alle Parteigrenzen hinweg. Der ASR, wir sind ja sogar einen Schritt weiter gegangen, wir haben ja immer einen Tourismusminister mit Tourismusministerin gefordert, weil wir einfach glauben, dass Tourismus so ein übergreifendes Thema ist, dass man ein eigenes Ministerium bräuchte oder jemand, der direkt im Bundeskanzleramt angeschlossen ist, um einfach auch besser und schneller Entscheidungen auch treffen zu können für die Branche. Es ist ein großes Querschnittsthema. Ich verstehe auch die Bedenken, die man dafür hat, ein eigenes Ministerium zu schaffen. Wir haben ja immer gesagt, Sport, Kultur und Tourismus, das gehört so irgendwie so zusammen, weil es würde natürlich auch wieder bedeuten, dass man hier auch wieder ein Bürokratie aufbaut. Also letztendlich, wir haben mit Gitta Connemann eine Staatssekretärin, die für Mittelstand zuständig ist. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ich schätze die Gitta Connemann sehr. Wir kennen uns aus früheren Gesprächen und ich glaube, dass das auch eine sehr, sehr gute Ansprechpartnerin ist, die auch wirklich weiß, wovon sie spricht, die auch ihren Fokus da ganz klar legen kann. Und wir haben mit Anja Karliczek eine wirklich mega tolle Vorsitzende des Tourismusausschusses, die weiß, wovon sie spricht, die hat ja selber in der Familie Hotel, hat selber lange auch im Hotel im Tourismus gearbeitet und ist ganz, ganz tief drinne und wird damit natürlich auch sich für die Belange der Tourismuswirtschaft einsetzen. Und ich bin auch sicher, dass Dr. Ploss sich da ganz schön einarbeiten würde, die Sachen, worauf wir halt einfach schauen müssen und das sehe ich jetzt als Vertreterin der Reisebüros und Reiseveranstalter ganz stark, dass wir den Fokus halt auf die gesamte Tourismusbranche behalten und nicht uns nur um Inlandtourismus kümmern, nicht nur um Deutschlandtourismus kümmern, sondern eben auch sehen, was leistet Outbound-Tourismus. Auch wir sind als Outbound-Unternehmen sind wir sehr wertvolle Arbeitgeber, sind gerade die mittelständischen Unternehmen, wir sind alle tief verankert in unseren Regionen, bieten damit auch regional hier in Deutschland Sicherheit, weil wir auch viel fördern, Unternehmen, so Vereine unterstützen, wenn man mal so schaut, so wo überall Reiseveranstalter, Reisebüros Sponsoren sind. Also das ist schon auch eine sehr, sehr wichtige Unternehmen in der Region und da wirklich auch beständig und wir gehen nicht einfach weg und wie das andere machen, lagern dann einfach unseren Sitz ins Ausland, um Steuern zu sparen, was immer, wir bleiben hier. Und das natürlich auch dazu kommt, Outbound-Tourismus, das ist ein Thema, ich finde, man kann es gar nicht oft genug sagen, Tourismus steht für Frieden und Völkerverständigung. Und da, wo es den Menschen wirtschaftlich gut geht, wo sozialverträglicher Tourismus stattfindet, da entstehen auch wenig Konflikte bis gar keine Konflikte. Die Menschen leben dort gerne, leben dort gut, sind gute Arbeitgeber und damit leisten wir auch ganz, ganz viel Beitrag in sozialen Aspekten im Tourismus in der ganzen Welt. und bieten dort eben auch Sicherheit und Stabilität. Und ich glaube, dass wir da noch viel, viel mehr Fokus auch seitens der Politik draufbringen müssen. Ich habe das mal in einem Gespräch der damaligen Staatssekretärin aus dem Entwicklungsministerium gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie eigentlich, wie viel Geld wir Ihrem Tourismus, Ihrem Ministerium sparen mit Outbound-Tourismus? Wie können Sie sich jetzt hinsetzen und können sagen, Reisen ist schädlich und wir sollten mehr im Inlandurlaub machen? Also das gegeneinander auszuspielen, finde ich wahnsinnig schwer und schädlich. Im Gegenteil, wir müssten beide Aspekte noch sehr viel deutlicher fördern.
Aber ist das genug Wertschätzung gegenüber dem Tourismus, jetzt dieses Zeichen? Wir hatten vor Jahren, vor der Pandemie, mal Wolfgang Kubicki zu Gast bei uns und der sagte sowas, wenn die Touristik sowas wie die IG Metall hätte und streiken könnte, dann hätten wir ganz anderes Gehör bei der Politik und nach außen hin. Wir sind halt viel heterogener und komplizierter als Metallherstellung und Verarbeitung. Was muss noch passieren, dass wir ein bisschen mehr Gehör finden, dass wir ein bisschen mächtiger werden? So ein bisschen hat man doch den Eindruck, dass es und so ein bisschen auch das Zeichen der Politik, dass es doch mühsam ist, gehört zu werden.
Also, dass wir gehört werden, das hat es in der Pandemie gezeigt, ne? Wo ich habe ja selber 8 Demonstrationen in Berlin organisiert. Das hat schon ganz, ganz viel gebracht. Wir waren als Tourismusbranche eine der ganz wenigen Branchen, wenn nicht sogar die einzige Branche, die eine Sonderlösung bekommen hat. Wir standen natürlich auch vor wahnsinnig hohen Herausforderungen und ich weiß, dass ich viele Abende, viele Tage, viele Nächte nicht geschlafen habe, sondern Stellungnahmen geschrieben habe, gerechnet habe. Ich habe Abgeordneten erklärt, wenn ich 100% zurückzahle, dann sind es 100%, dann bleiben auch keine 10% für das Reisebüro übrig. Das waren schon besondere Herausforderungen. Und dann eben mit Unterstützung der Kolleginnen, wo wir auf die Straße gegangen sind, haben wir wirklich eine gute Aufmerksamkeit erzielt. Letztendlich würden wir natürlich noch viel mehr Aufmerksamkeit erzielen, wenn jedes Reisebüro, jeder Reiseveranstalter auch sich einem Verband anschließen würde. Weil ich lese ganz oft in sozialen Medien oder auch in der Fachpresse, ja, der Verband, die Verbände müssen dies, die Verbände müssen jenes. Und wenn ich dann mal frage, in welchem Verband bist du eigentlich? Ja, in gar keinem. Ja, und das ist halt natürlich sehr, sehr schwierig. Also im ASR ist es ja so, wir arbeiten alle hier ehrenamtlich. Wir haben ein kleines Büro und das ist... Es ist schon ein sehr schwieriger Spagat an manchen Tagen, eine gute Balance zu finden zwischen der Arbeit in meinem Reisebüro, wo ich mein Geld verdienen muss, um mein Grundeinkommen zu haben, und meiner ehrenamtlichen Arbeit. Aber es wird dann natürlich uns in den Verbänden auch unterstützen, wenn wir mehr Mitglieder hätten, dann könnten wir natürlich auch noch viel mehr und noch viel lauter arbeiten. Letztendlich, ich bin immer so ein bisschen im Zwiespalt, wenn ich an meine Zwangsmitgliedschaft in der IHK denke als Unternehmerin, die für mich überhaupt nichts tut. Also ich bilde hier nicht aus in meinem Büro. Ich habe ein kleines, aber feines Reisebüro. Ich brauche die IHK nicht. Und die IHK setzt sich auch nicht für meine Interessen ein. Also wird es ja auch wieder im Vergleich rückgeblickt auf die Pandemie, wo ich sage, sorry, das, was wir erreicht haben an Überbrückungshilfen, an Sonderlösungen für uns als Reisebüros, Reiseveranstalter, das haben wir selber geschafft, das haben wir mit den Verbänden geschafft, das haben wir mit den Kolleginnen geschafft, die auf die Straße gegangen sind, weil die mit uns gemeinsamen Druck ausgeübt haben. Ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass man das wie in der Handwerkskammer oder so, ne, da gibt's auch eine Zwangsmitgliedschaft, dass man einfach sagt so, du suchst dir aus, bei wem du Mitglied sein kannst, du kannst das selber entscheiden und da wäre es natürlich auch viel, viel einfacher. Und letztendlich muss man sagen, es ist auch so ein bisschen immer eine Mär, die so auch durch die Landschaft getrieben wird, durch einzelne Personen, dass die Verbände untereinander zerstritten sind, was ich so nicht bestätigen kann. Ich bin ja auch Mitglied im Präsidium des Dachverbandes, des BTW. Und dort sind alle großen Verbände auch drinne. Und wir arbeiten dort sehr, sehr eng und sehr vertrauensvoll miteinander. Und das ist auch der DRSF ist ja ein Beweis dafür, dass wir Verbände es schaffen, miteinander zu arbeiten und auch gut miteinander zu arbeiten. Aber ja, es dürfte gerne so sein, dass wir noch lauter, noch mehr Aufmerksamkeit auch bekommen.
Ich rutsche gerade ein bisschen auf meinem Sitz rum. Zwei Sachen. Erste Follow-up-Frage wäre, weil du sagtest, es wäre schön, wenn es mehr Mitglieder gäbe. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, und das ist nicht nur auf den ASR beschränkt, ich sehe nicht wirklich, dass ein Verband oder auch Kooperation wirklich rausgeht und auch sagt, wir brauchen Mitglieder, also sozusagen Leute anwerben und wirklich mit dieser Message auch raus. Also das, was du sagst, finde ich absolut richtig. Man hört es aber nicht oft. Also ich habe das wirklich sehr selten gehört, dass ein Verbandschef, eine Verbandschefin sagt, wir brauchen mehr Mitglieder und das bieten wir. Leute, kommt, werdet Mitglieder. Das ist die eine Sache. Und dann die zweite Follow-up-Frage wäre halt wirklich, also ernsthaft eine Zwangsmitgliedschaft im Verband. Das ist sozusagen wie in einer Handwerkskammer, jedes Reiseunternehmen, jeder Reisemittler, jeder Reiseveranstalter sozusagen, es wäre ja ein Vorschlag. Also finde ich jetzt, ich habe Böseres schon gehört in meinem Leben, als zu sagen, ihr müsst in einem Verband, in einer Interessensvertretung Mitglied sein. Ne?
Ja, aber ich kann mir dann ja aussuchen. Ja, ich kann es mir aussuchen, ne? Gehe ich dann in die IHK, gehe ich in den ASR, gehe ich in den DRV? Ich kann mir dann aussuchen, in welchen Verband ich gehe und kann dann sagen, welcher Verband, wo sehe ich den Verband, der am besten meine Interessen vertritt. Es gibt ja auch durchaus Mitglieder, die in zwei Verbänden sind, die bei uns und beim DRV Mitglied sind, weil sie sagen, wir haben unterschiedliche Schwerpunkte und das finden sie gut und sie möchten das auch unterstützen und sie möchten unsere Arbeit auch unterstützen. Ja, also warum nicht? Warum muss ich Zwangsmitgliedschaft sein in einem Verband, wo ich sage, Entschuldigung, reicht mir nicht aus, machen mir zu wenig, weil wenn die IHK so gut wäre, dann müsste ich mich im ASR nicht engagieren, dann können wir sagen, wir lösen den ASR auf, die IHK übernimmt das alles für uns. Aber da ist ja gar nicht genügend Praxisbezug da, gar nicht genug unsere Themen im Fokus, ne? Deswegen bin ich schon der Meinung, ja, man sollte sich das aussuchen können, wo man Mitglied ist. Und ich wüsste jetzt keinen Verbandschef, der nicht sagt, er möchte gerne mehr Mitglieder haben und um jedes eigene Mitglied wirbt.
Wirklich klar, aktiv rausgehen.
Wir bringen das nicht jetzt, dass wir jetzt irgendwie eine Pressemitteilung machen, bitte werdet Mitglied, das ist schon tatsächlich richtig. Dass dieses Anwerben von Mitgliedern, das findet in persönlichen Gesprächen statt. Ich würde mir ehrlicherweise wünschen, dass noch viel mehr unsere Mitglieder auch natürlich Mitglieder werben Mitglieder, wir haben ja auch extra ein Programm dafür. Ich selber habe dieses Jahr, ich müsste jetzt mal so kurz im Kopf überschlagen, mehr als 10 Mitglieder geworben für den ASR. Unsere jüngste Neumitgliedschaft ist die Ferien Coral Travel als großer Reise- oder als großer mittelständischer Reiseveranstalter, worauf ich sehr, sehr stolz bin, dass die das Vertrauen uns schenken, weil sie einfach sehen, da passiert was, das ist engagiert, das ist fundiert vor allen Dingen. Und die reden nicht nur, die machen auch, die setzen auch um, also dass da eben auch Ergebnisse erzielt werden. Aber ja, natürlich eine Marketingkampagne, aber die kostet halt dann, ich sag's ganz ehrlich, auch wieder Geld. Und der ASR, und das ist ja nun auch ganz gemeinhin bekannt, wir sind jetzt nicht der Verband, der das große Geld von links nach rechts schiebt, sondern wir müssen halt schon auch mit unseren Mitgliedsbeiträgen rechnen und sind da eben auch nicht so 100% aufgestellt, dass wir uns jetzt sagen, wir leisten jetzt hier noch eine Marketingagentur, die mal hier so eine Kampagne für uns in der Offensive fährt, sondern das ist wirklich das persönliche Gespräch, wo dann jemand sagt, hey, das überzeugt mich, ich werde jetzt doch Mitglied im ASR.
Also einen Dienstwagen hast du als Verbandschefin noch nicht, ja?
Nee, ich habe
Zwinker.
Ich habe keinen Dienstwagen, aber ich sage es auch ganz ehrlich, ich möchte auch nicht, dass jemand diese Position macht, weil er persönliche finanzielle Vorteile dadurch hat. Ich glaube schon, dass es sehr viel Herzblut und Engagement auch braucht und auch den Willen, das zu verändern für diese Position. Ja, natürlich gibt es Monate, wo ich sage, so, boah, ich bin jetzt hier irgendwie gefühlt den ganzen Monat unterwegs gewesen und habe in meinem Reisebüro gar nichts gearbeitet und habe aber dafür andere Menschen bezahlen müssen. Und das ist natürlich, man muss es sich leisten können. Ich sag's mal so, die Diskussion haben wir ja auch gerade beim Deutschen Reiseverband. Man muss es sich leisten können, so eine Position zu haben. Aber ich möchte halt auch nicht die falschen Anreize schaffen, weil wenn ich irgendwann aufhöre und das ist auch nun mal in meiner Lebensplanung vorgesehen, möchte ich, dass es jemand eben mit genau derselben Leidenschaft fortführt und dann eben sich auch aus den richtigen Zielen oder Beweggründen dafür einsetzt.
Was sind denn für dich im Verbandsalltag jetzt? Wir kommen später gleich auf das Reisebüro auch nochmal zu sprechen, auf jeden Fall, gerade die wichtigsten und brennendsten Themen. Du hast gerade gesagt, am 2.6. gibt es ein erstes Meeting. Was wird da hinter verschlossenen Türen besprochen oder ist das erstmal ein nettes Kennenlernen-Meeting? Es gibt Kaffee und Kuchen und ein bisschen Smalltalk.
Es ist gar kein geheimes Meeting, es ist ein ganz offenes Meeting. Das ist tatsächlich es ist der Tourismusgipfel in Berlin, zu dem unser Dachverband einlädt.
Der BTW.
BTW, okay. Genau. Und dort wird es einen ersten Aufschlag vom neuen Koordinator geben. Anja Kadicek, der Konnemann werden auch kommen. Soweit ich weiß, hat noch kein Minister zugesagt, was aber auch, glaube ich, jetzt jeder Verständnis dafür hat, weil es war doch jetzt alles sehr, sehr kurzfristig durch die Bundestagswahl. dass es dann auch doch sehr, sehr schwierig geworden ist. Und also das Kaffeekuchen gibt es, ja, und es wird ein guter Austausch werden. Der BTW hat wichtige Themen, die wir auch auf das Panel bringen. Natürlich kannst du nie einen Rundumschlag machen, es werden nicht alle Themen behandelt, es werden immer so ein paar Themen auf der Strecke bleiben. Aber ich bin gespannt, den Dr. Ploster kennenzulernen und auch wieder mit anderen Kolleginnen auszutauschen, mit den Verbandsvertretern auszutauschen, um mal zu hören, wie ist denn die Stimmung so im Allgemeinen. Also ich merke jetzt im Augenblick, dass es so ein bisschen ruhiger wird in den Reisebüros bei den Reiseveranstaltern. Das höre ich auch von anderen Mitgliedern von uns. Ich merke es auch selber bei mir im Reisebüro. Also das Jahr ist super stark gestartet und jetzt habe ich so das Gefühl, so ein bisschen eine Flaute und ich hoffe doch trotzdem noch auf ein starkes Sommergeschäft. Aber am Ende geht es jetzt auch erstmal um erstes Kennenlernen in Berlin.
Vielleicht da als Anschlussfrage, die Schnittmengen hast du auch schon erwähnt, zwischen den Verbänden ja ziemlich groß. Ihr kennt euch alle, ihr redet miteinander. Und ich glaube, gerade wenn man den Ton abschaltet, das Volumen ein bisschen runterdreht und sich die Fakten anguckt, gibt es überwiegend gemeinsame Themen, trotz der Heterogenität der Branche. Also Stichwort DRSV, Stichwort Outbound-Krise, Reisemittlerstatus, all diese Themen. Was ist jetzt denn gerade für dich, also wenn du auch diese ganzen Themen durch deine Brille als Reisebüroinhaberin auch anguckt, was sind denn für dich jetzt gerade, unabhängig von dem ganzen Verbandsalltag, für dich wirklich die Themen, du hast gerade gesagt Flaute, aber was sind denn konkrete Themen, die dich im Alltag spüren lassen, es gibt noch so viel zu tun, ne?
Es sind verschiedene Themen. Also ja, wir haben in den Verbänden sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir haben unterschiedliche Herangehensweisen und das unterscheidet uns dann wieder. Wir sind es wirklich auch übergreifend sehr freundschaftlich miteinander verbunden. Da ist auch mal eine schnelle persönliche WhatsApp geschrieben. Also das ist in der Tat so, dass wir auch gemeinsam an Themen arbeiten. Wenn ich jetzt auch gerade schaue, also eines der brennenden Themen ist natürlich Nachwuchskräftesicherung, Fachkräftesicherung. Da ist der ASR ja sehr engagiert. Wir haben seit vielen Jahren tolle Initiativen, aber keine dieser Initiativen setzt dort an, wo die Entscheidung getroffen wird, der Ausbildung, in welchen Beruf möchte ich gehen. Und deswegen war das unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir müssen in die Schulen reingehen. Und da haben wir jetzt auch so ein bisschen, ja, wir mussten dann doch nochmal zurückrudern mit der Initiative, weil wir gemerkt haben, es war noch nicht der richtige Weg, es war noch nicht der richtige Ansatz, den wir angegangen sind. Und wir sind jetzt haben wir tolle Mitstreiter. Also manchmal braucht es auch Zeit, ne? Und wir haben jetzt tolle Mitstreiterinnen gefunden, die sagen, die Idee ist gut, sie finden das cool, sie würden das gern gemeinsam auch mit uns umsetzen. Und ich bin schon sicher, dass wir da in den nächsten Monaten auch mit neuen Ergebnissen dann nach draußen gehen können. Wir haben das Thema Pauschalreiserichtlinie. Wir haben natürlich auch mit vielen Vorurteilen im Tourismus zu kämpfen, dass es immer noch Menschen gibt, die da auch das Reisen verteufeln, weil ihnen gar nicht klar ist, was das auch bedeutet, nicht nur für den Menschen im Wohlfühlen, sondern eben auch in der gesamten wirtschaftlichen Stabilität, in der Friedensförderung. Aber wir müssen natürlich ganz klar, wir müssen uns um Nachhaltigkeit, um den Klimawandel müssen wir uns natürlich kümmern. Und das sind einfach unterschiedliche Schwerpunkte. Wir arbeiten da ja auch ganz eng auch mit dem Forum Andersreisen zusammen, deren Hauptfokus das ja ist. Und meine Antwort ist halt auch immer, ne, Nichtreisen darf niemals die Alternative sein. Und ich war letztens gerade auch beim SWR zu Gast, dann haben wir dann darüber gesprochen, über ethisches Reisen, darf ich noch in andere Länder reisen? Auch hier geht es wieder um Vorurteile und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Themen, auch natürlich Bürokratieabbau, das Schlagwort schlechthin, wenn man dann einfach auch mal wirklich so im Detail anschaut, wo können wir Dinge verändern. Wir müssen unseren mittelständischen Unternehmen helfen, dass sie einfach wettbewerbsfähig bleiben. Also gerade wenn ich an Digitalisierung denke, wenn ich sehe, dass manche wirklich noch mit Excel-Listen und Zettelblöcken arbeiten, wo ich sage so, puh, ja, also wenn ihr wettbewerbsfähig bleiben wollt, dann müsst ihr müsst investieren, ihr müsst einfache Tools nutzen. Also aus meinem Reisebüro ist KI nicht mehr wegzudenken. Ich sage, es ist mein bester Mitarbeiter. den ich habe. Na klar, man darf das Gehirn nicht ausschalten, aber es ist wahnsinnig wichtig, sich da auch unterstützen zu lassen.
Was darf ich kurz unterbrechen? Was kannst du das konkretisieren? Was machst du mit KI im Reisebüro? So ein paar Beispiele, wie dir die KI hilft.
Ja, also ich habe zum Beispiel ein ganz wunderbares Tool im Einsatz für Social Media, für meine Social Media Inhalte zu füllen. Dort spielen andere Reiseveranstalter ihre Destinationen, ihre Inhalte rein. Ich personalisiere das, habe am Abend schnell auf der Couch innerhalb von 5 Minuten meine Social Media Beiträge durchgeplant. Wozu ich einfach selber auch nicht komme, Social Media. Klar, es ist immer die Frage, welche Strategie fährt man, aber Social Media kann halt, wenn man es wirklich richtig und intensiv machen will, ist es ein Tagesjob. Und das nebenbei, es ist halt einfach, wenn man es so wie ich nur nebenbei machen kann und möchte, ist das ein super Tool. Ich nutze auch KI, um Texte zu schreiben für meine Webseite. Ich bin jetzt, wie gesagt, gerade aus Sri Lanka wiedergekommen, habe dann am Abend im Hotelzimmer meine persönlichen Eindrücke einfach runtergesprochen, als Text diktiert, und dann hat mir KI da einen wunderbaren Text innerhalb von wenigen Minuten draus geformt, der auch noch SEO-optimiert ist. Und das sind so einfache Hilfsmittel, wo ich einfach sage, das ist für mich nicht mehr wegzudenken. Das habe ich früher für viel, viel Geld auch ausgegeben für andere, dass die mir Texte geschrieben haben, weil ich einfach selber die Zeit nicht habe oder hatte dann dafür. Und manchmal fehlen einem auch die passenden Worte, wo man einfach so sagt, so man drückt sich vielleicht selber zu umständlich aus. Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, da kann es schon ganz viel helfen. Und ich weiß, dass viele Büros auch schon dann mit Robots arbeiten, da bin ich jetzt ehrlicherweise nicht ganz so, da fände ich verzweifle jedes Mal, wenn ich dann an so eine KI in irgendeine Chatblase komme. Jetzt bei Ionos hatte ich letztens das Problem, ich kam einfach nicht weiter, bei Lufthansa genau dasselbe, ich kam einfach nicht weiter, ich muss dann am Ende doch zum Hörer greifen. Da sage ich, ist es noch nicht ausgereift, aber es gibt schon wirklich wunderbare Möglichkeiten, da die einzusetzen, sich selber das Leben zu erleichtern, damit ich wieder Zeit habe, mich auf die Kundenberatung auch zu konzentrieren.
Meinst du jetzt Probleme in der Angebotserstellung? Also wenn es darum geht, dem Kunden ein Angebot zu machen? Oder?
Weil ja,
da gibt es, glaube ich, schon Lösungen, die sehr weit sind, ne?
Ja, da gibt's also für die Angebotserstellung, da gibt's mega coole Lösungen. Ich habe jetzt gerade auf der ITB mir wieder welche angeschaut, und ich habe bei mir auf der Reisebüro-Webseite auch so ein Tool im Einsatz von einem Mitglied von uns, wo der Kunde schon mal einträgt, was er will. Da wird er quasi durch so ein Modul geführt, ne? Und dann habe ich eine ziemlich, also die Bedarfsanalyse, wie man so schön sagt, wofür ich früher selber mich sehr intensiv mit dem Kunden austauschen muss, kriege ich dann schon auch durch dieses Tool innerhalb von 5 Minuten. Der Kunde braucht circa 3 bis 5 Minuten, je nachdem, wie schnell er ist, greift sich da durch. Und ich weiß dann sehr genau, was der Kunde braucht und was er haben möchte. Und das spart mir ja Zeit. Also wenn ich vorher eine halbe Stunde gebraucht habe, Bedarfsanalyse, macht jetzt ein KI-Tool, finde ich super schön. Und dann kann ich auch ganz gezielt dem Kunden schon auch dann seine Angebote schicken. Aber es gibt auch schon Tools, die dann automatisiert Angebote rausschicken. Da habe ich mich ehrlicherweise für mich in meinem Reisebüro noch nicht dran getraut, weil ich sehr individuell unterwegs bin, sehr viel individuelle Reiseplanungen auch mache und weniger so die ganz klassischen 14 Tage All-Inclusive Strandurlaub-Angebote rausgebe. Aber das ist eben auch eine Herausforderung, die wir als Branche haben, dass wir den Leuten erklären, was ist eine Pauschalreise, dass ich am Ende jede Reise, egal wie individuell sie geplant ist, zu einer Pauschalreise machen kann. Weil in den meisten Köpfen immer noch so auch das Gefühl da ist, Pauschalreise bedeutet 14 Tage All-Inclusive-Urlaub in der Türkei am Strand zu machen und nicht aus dem Hotel rauszugehen. Aber nein, jede Rundreise, jedes intensive Kennenlernen eines Landes kann ich am Ende zu einer Pauschalreise verpacken. Und das ist auch etwas, wo wir mit Vorurteilen natürlich als Branche aufräumen müssen. Und da ist auch, also wir dürfen auch da nicht immer nur auf die Politik schauen, ne, dass Politik verändern kann, besser machen muss für uns, sondern wir müssen natürlich auch als Branche schauen, wo sind wir selber gefragt, wo ist innovative Ideen, kreatives Denken auch von den Unternehmenden gefragt, um unsere Branche, um unser Angebot auch zu verbessern.
Ich hatte jetzt eigentlich noch eine Frage zu digital, aber Andi, ich habe gesehen, dass du beim Wort Pauschalreise was aufgeschrieben hast. Du kannst auch gerne zuerst eine Frage dazu stellen.
Ich habe mir das Wort Boomer aufgeschrieben, weil ich immer so denke, die Pauschalreise hat so ein der Boomer in Anführungsstrichen oder die Boomerin, das mal gleichstellen, hat ja so ein bisschen so ein negatives Image mittlerweile, ne? Und die Pauschalreise verbinden, glaube ich, viele in Anführungsstrichen jüngere Leute mit einer bestimmten Generation, mit der Boomer-Gesellschaft. Aber wie du sagst, ne, eine Pauschalreise ist eine gewisse Anzahl von Leistungen, die verbunden werden mit einer damit verbundenen rechtlichen Absicherung. Mehr ist da ja gar nicht hinter. Ne? Das ist die Pauschalreise. Und das hat ja immer noch einen riesen Vorteil. Und ich glaube, das gilt es zu brechen. Ne? Das gilt es zu erklären, dass es darum geht. Und das, wenn wir schon diese ganzen Regeln haben, ne, eine Pauschalreiseabsicherung und so weiter, Sicherungsschein und wie das in der EU so stringent durchführen und Reiseveranstalter und Reisemittler halt das alles mitmachen müssen, dann muss das halt auch gut verkauft werden, weil dann kann man sozusagen das Ganze auch in eine Tugend irgendwie umwandeln. Aber es hat halt dieses Boomer-Image, ne? Gruppenreise, Pauschalreise, alles vorgekaut, alles vorgeplant, nichts Eigenständiges. Und das ist halt ein bisschen schade, ne?
Ja, möchte ich aber auch widersprechen. Ich glaube, was ich merke, dass ich habe einen sehr hohen Zuspruch von jungen Leuten, die sich ihre Rundreisen, ihre Individualreisen von mir planen lassen. Und dann, ich erkläre es den Kunden halt einfach. Ich sage, pass auf, wir können das alles einzeln buchen. In den meisten Fällen ist es tatsächlich gar kein großer Preisunterschied. Man sagt immer, die Pauschalreise wäre viel, viel teurer. Nein, wir haben ja natürlich auch dann ganz andere Einkaufskonditionen und der Aspekt Sicherheit. Weil man muss halt einfach sehen, wenn dann doch mal unterwegs irgendwas passiert und ich hocke dann irgendwo im Busch in Afrika oder bin da irgendwo unterwegs und spreche die Sprache nicht, dann habe ich einen Ansprechpartner und dann habe ich jemanden, der sich kümmert, Flug verlegt, Flug gecancelt, was auch immer. Das ist halt diesen Aspekt, dann einfach schnell eine WhatsApp schreiben zu können. Ich habe hier ein Problem. Kümmere dich bitte. Das ist für viele schon sehr, sehr wichtig geworden. Und dieses Thema Sicherheit spielt eine immer wichtigere Rolle, gerade in den Zeiten, wo es sehr unzuverlässig geworden ist auf der Welt, um es mal freundlich auszudrücken. Es spielt Sicherheit beim Reisen eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, dass da draußen unsere vielen Reisebüros durchaus das ihren Kunden auch immer wieder erklären und gut erklären und der Kunde deswegen weiß, er hat bei uns hier einfach den Goldstandard, ein Premium-Produkt mit der Pauschalreise. Er muss halt einfach verstehen, dass jede Reise am Ende zu einer Pauschalreise gepackt werden kann.
Ich stimme mit dir überein, aber ich glaube, ich bin ein bisschen skeptischer, weil ich sehe schon, ich habe diese Gespräche immer wieder, die ich mit Leuten führe, ob die, egal welche Generation, in der Regel ein bisschen jünger als ich, weil die Leute sagen, ich buche mir das selbst, das ist günstiger. Und ich glaube, wir wissen alle, das stimmt nicht. Oder meist stimmt das nicht. Du kannst dir vieles selbst buchen, aber in der Regel, wenn du es dir zusammenstellen lässt, ne, ein Reisebüro kann dir andere Preise bieten, Reiseveranstalter kann dir andere Preise bieten und eine ganz andere Absicherung. Aber ich glaube, das ist halt die Kraft, die die großen Plattformen wie Booking.com halt haben, immer noch zu suggerieren, dass wenn du es selbst machst, dass es günstiger wird. Und unterm Strich, in der Mehrheit der Fälle, würde ich sagen, mindestens 70% aller selbstgebuchten Reisen kommst du nicht billiger bei weg. Und ich glaube, das zu brechen, das ist immer noch sehr schwer, glaube ich, dieses, wenn man die Leute erstmal im Büro hat, wahrscheinlich einfacher, aber sie dann erstmal reinzukriegen. Ich glaube, ne, da ist diese Kraft dieser großen Plattformen, die mit Spottpreisen irgendwie wie werben. Ich bin da skeptisch, dass das wirklich zu brechen ist. Aber
also es wird immer die geben, die ihre Reisen sich selber zusammenstellen. Aber du kannst natürlich, wenn du mit einem Profi arbeitest, und wir haben ja mehr als 2.500 mittelständische Reiseveranstalter in Deutschland, die echte Experten sind in ihren Regionen, in ihren Themen, du kannst ein ganz anderes Erlebnis bieten. Und wenn du einfach selber auch mal dann etwas kompliziertere Reise zusammenstellst, merkst du halt auch, wie schnell du an deine eigenen Grenzen kommst. Ich habe das gesehen, selber als ich Afrika geplant habe und habe gesagt, ich möchte im Park übernachten. Ich möchte gerne einen persönlichen Guide, der mich dann ganz früh am Morgen, wenn wir wirklich im Morgengrauen losfahren können, dann abholt und so weiter. Und da kommt man dann schon relativ schnell an seine Grenzen und verzichtet möglicherweise auf das besondere Erlebnis. Und deswegen glaube ich schon, dass es da Unterschiede gibt. Gott sei Dank hat jeder seine Zielgruppe. Es wird Booking, wird nicht mehr vom Markt wegzudenken sein, das muss man halt ganz klar sagen. Und es wird auch immer die Menschen geben, die sagen, ich habe das jetzt hier alles selber recherchiert und ich möchte das jetzt auch dann selber buchen, ich möchte das selber zum Abschluss bringen. Ich merke es aber auch immer wieder in Gesprächen, wenn ich sage, ja, wo buchst du eigentlich deinen Urlaub? Und dann ja im Internet sagst du, ja, warum buchst du es nicht im Reisebüro? Kostet doch dasselbe. Ja, stimmt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich hatte jetzt auch genauso den Fall, tatsächlich auch wieder auch eine Afrika-Rundreise, wo ich auch ganz, ganz viel mit dem Veranstalter noch hin und her diskutiert. Das sind alles Dinge, die der Kunde am Ende gar nicht mitbekommen hat. War aber eine ganz intensive Ausarbeitung auch gewesen. Und das spart dem Kunden natürlich auch viel, viel Zeit. Jetzt muss man halt einfach immer fragen, wie viel Zeit möchte ich in die Planung investieren? Wie viel Verlässlichkeit möchte ich haben? Möchte ich dann doch möglicherweise vor Ort mit etwas konfrontiert werden, weil es doch nicht so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe? Und das geht manchmal bei ganz einfachen Sachen los, wie Transfer oder solche Dinge, die dann nicht funktionieren. Und dann ist es dann halt schon auch gut, einen Ansprechpartner zu haben. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, gerade bei hochpreisigen, bei hochwertigen Reisen, bei Rundreisen, die dann doch das Vertrauen auch dem Ansprechpartner, dem persönlichen Ansprechpartner, dem Veranstalter, dem Reisebüro dann auch schenken und dann einfach auch wollen, dass es dann von hinten, von A bis Z dann auch hundertprozentig funktioniert, weil jetzt gehen wir an den Flughafen. Ich meine, du bist jetzt in Shanghai unterwegs, ich bin auch viel auf Flughäfen unterwegs. Ich erlebe das dann auch immer wieder, dass sich dann Menschen, die sind völlig gestresst, schon beim Koffer abgeben. Wo ich dann so denke, oh mein Gott, wie wird deren Urlaub? Ja, wie wird deren Urlaub, wenn die jetzt schon völlig gestresst beim Koffer abgeben sind? Und das kann man sich halt mit einer guten Reise vorbereiten, mit einer guten Reiseplanung sparen. Und ja, ich glaube, dass Geld zu sparen ein Trugschluss ist, wenn man online bucht, weil am Ende, klar, die Online-Plattformen wollen doch auch Geld verdienen. Es ist doch nicht so, dass die das umsonst machen. Da werden auch Provisionen gezahlt. Also das ist doch ganz normal. Und das, glaube ich, muss dann halt auch irgendwann mal in die Köpfe rein.
Du hast jetzt schon ein bisschen über euer Reisebüro oder über dein Reisebüro, Bude Urlaubsreisen, ne? So heißt es, geredet. Erzähl noch ein bisschen mehr. Wie groß ist es? Seid ihr spezialisiert auf eine Region oder macht ihr vielleicht auch selbst, bietet ihr Reisen an? Also tretet so ein bisschen als Veranstalter auf. Erzähl mal ein bisschen darüber.
Also meine Spezialisierung liegt auf Südostasien, Skandinavien und Afrika. Das sind so meine persönlichen Lieblingsreiseziele auch. Und dort bin ich wahnsinnig viel unterwegs gewesen, kann dann auch eben mit der notwendigen Leidenschaft auch meine Kunden beraten. Will jetzt ein Kunde nach Amerika, dann habe ich tolle Reiseveranstalterpartner, mit denen ich dann sprechen, also die mir dann helfen, die mich dann auch in der Kundenberatung unterstützen, sodass wir schon auch weltweit anbieten können. Mein Reisebüro ist tatsächlich ein kleines, aber feines Reisebüro. Im Hauptfokus stehe immer ich und ich habe...
Du bist ja nie da.
Aber das ist schön in der digitalen Welt, weil ich kann von überall beraten. Ich brauche nur einen Internetanschluss und einfach ein bisschen Zeit und ich habe immer meinen Laptop dabei und arbeite von unterwegs und das ist ja wirklich das Gute in der heutigen Welt, ne? Und wenn du dann einfach Bilder schickst und sagst so, hey, ich bin gerade in Sri Lanka und dann sagst du, oh, das würde ich auch ganz gerne, und du schickst halt mal schnell ein Angebot hin, das ist ja schon auch ganz cool. Ich habe 3 Aushilfen bei mir im Büro, die mich ein bisschen unterstützen in der Arbeit, aber tatsächlich Beratung, das habe ich probiert. Das funktioniert nicht, wenn ich sie, also ich habe das Gefühl, ich muss das selber machen, da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen an mir arbeiten, um da das vielleicht auch ein bisschen mehr abzugeben, aber letztendlich hat es mit einem zusätzlichen Reiseberater nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, sodass ich mich entschieden habe, ich lasse mir im Hintergrund Backoffice einfach Sachen abnehmen und lasse mir da einfach helfen und fokussiere mich an der Arbeit auf die Beratung. Ja, früher habe ich auch Eigenveranstaltungen gemacht bis, ich glaube, 2016 und dann hatte ich da mit einer größeren Kreuzfahrtreederei echt ein bisschen Trouble gehabt, was nachher auch vor Gericht ging. Ich habe glücklicherweise den Prozess gewonnen und das war aber dann so für mich so ein Punkt, wo ich dachte, puh, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ich möchte jetzt erstmal nur als Vermittlerin arbeiten, weil es waren ja schon auch, gerade ich bin ja nun Einzelunternehmerin, da hängen ja schon auch ein paar private Sachen dann auch hinten dran in der Haftung. Und es war dann, wo ich gesagt, ich möchte mich jetzt erstmal fokussieren, das verdauen, diesen Rechtsstreit und habe mich dann entschieden, erstmal nur noch als Vermittlerin zu arbeiten. Und aber ja, jetzt so nach der Pandemie, wo auch Tourismus wieder anläuft und ich einfach so sehe, was es viele Sachen gibt, dass ich möchte wieder Eigenveranstaltungen machen, also spezielle Gruppenreisen für meine Kunden. Ich plane für nächstes Jahr Sri Lanka was zu machen. Aber jetzt nicht in dem großen Sinne als Reiseveranstalter zu arbeiten, sondern da, glaube ich, werde ich auch in Zukunft auf einfach die Vielzahl dieser tollen Veranstalter zurückgreifen, die wir haben. Und da habe ich ja nun im ASR echt die volle Auswahl für alle Hobbys, für alle Themen, für alle Zielgebiete und habe da auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und die Zahn hat auch echt eine gute Provision, eine faire Provision. Ich habe da noch nie Probleme gehabt. Und es ist alles auf einer guten Basis auch, dass man zusammenarbeitet. Und ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht, warum sollte ich mich jetzt selber jetzt auch noch mit diesem Thema beschäftigen, was mir auch wieder viel Energie nehmen würde, die ich halt für, auch für die Kundenberatung brauche. Deswegen, ja, ich denke, so einfach, um gezielt nochmal was auch für die Kunden anzubieten, so 1-2 Gruppenreisen wieder im Jahr, gezielt für meine Kunden, aber ansonsten im Individualbereich unterwegs bleiben. Ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, für Kunden halt Dinge individuell zu planen. Und da gibt es ja mittlerweile auch echt coole Tools von den Reiseveranstaltern, wo du dich auf, wo die Baukästensysteme anbieten, wo du die Reise zusammenstellen kannst, hast am Ende eine Pauschalreise, musst gar nicht mehr lang auf das Angebot warten, sondern du hast es selbst in der Hand. Ja, es gibt wirklich da viele, viele gute Möglichkeiten und so, dass man da auch als Reisebüro auch abgesichert bleibt und auch nicht in die Haftung ungewollt reinrutscht.
Nur eine ganz schnelle Nachfrage. Man merkt, du lebst es wirklich, also nie bereut, in ein Reisebüro aufgemacht zu haben, und du würdest es wohl immer wieder tun, oder?
Ja, also ich bin gelernte Industriekauffrau, ich bin quer eingestiegen damals in die Branche. Als ich schwanger war mit meiner Tochter, saß ich zu Hause und habe so gesagt, was mache ich jetzt? Ich hatte die Option, bei uns im Metallbaubetrieb mit einzusteigen. Da habe ich gesagt, nee, das ist mir zu langweilig. Mir war klar, ich gehe nicht zurück in die Werbeagentur, wo ich bis zur Geburt von meiner Tochter gearbeitet habe, weil das einfach nicht vereinbar war, Familie und Werbeagentur, das hat irgendwie nicht so zusammengepasst von den Arbeitszeiten und von den Ansprüchen. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und dann kam damals Kurt Koch mit der Take-Off-Reisen, die ersten mobilen Reiseberater. Ich habe gesagt, okay, probier's aus. Und ich habe letztens gerade Kurt Koch auch getroffen, und mein Mentor war damals der Steffen Buder gewesen, der mir auch einmal echt den Hintern gerettet hat, um es mal ganz salopp zu sagen, weil ich vergessen habe, einem Kunden auf ein Visa hinzuweisen, dass er ein Visa braucht. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe in der ersten Zeit wirklich viel über Tourismus gelernt. Es war so ein Learning by Doing. Habe ganz, ganz viel mir selber beigebracht, habe gearbeitet und habe einfach Dinge auch mir angeeignet, gelesen und kann heute sagen, mit Rückblick, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, meine Tochter ist gerade 20 geworden, ich habe es wirklich nie bereut. Ich möchte auch in keiner anderen Branche mehr arbeiten. Es ist für mich einfach die schönste Branche der Welt, also diese auch die vielen internationalen Begegnungen mit Menschen, Freunde auf der ganzen Welt zu haben. Ich habe jetzt gerade in Sri Lanka nach 10 Jahren einen Freund wieder getroffen. Das ist einfach total schön und besonders. Und ja, das, was diese Branche leistet, auch wenn ich so denke, so an das Rainer Meutsch, ne, der Schulen baut, der Bildung in die Länder bringt. Das sind einfach so viele Facetten, und es gibt aus meiner Sicht keine Branche, die so vielfältig ist wie Tourismus, wo man so viel leisten kann, auch auf internationaler Bühne, auch regional hier vor Ort. Ich finde es einfach wunderbar, ja.
Positive Leidenschaft, schön und gut. Lass uns doch noch ganz kurz über die zweite Jahreshälfte, du hast ein bisschen schon das Thema Flaute angesprochen. Bist du vielleicht für bestimmte Destinationen oder bestimmte Reisebereiche vielleicht auch ein bisschen pessimistisch? Stichwort USA, wie stehst du dazu? Oder ist das jetzt wirklich zu viel Aufregung gerade? Können wir noch gar nicht absehen, was da los ist? Ich meine, ich glaube, im letzten Jahr sind 1,6 Millionen Menschen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, aus Deutschland in die USA gereist, touristisch. Da sehen die Zahlen jetzt wahrscheinlich langsam ein bisschen anders aus. Aber was ist so deine Sicht darauf? Und generell die Reisetrends, Destinationen, zweite Jahreshälfte, Blick auf 2026, so ein bisschen Kristallkugel, Anke?
Es ist Kristallkugel. Also ich glaube nicht, dass die USA wirklich einen Rückgang erleben wird. Also ich glaube, dass das schon auch viel medial gemacht wird. Ich glaube, es ist gerade eine generelle Flaute so ein bisschen in der Tourismusbranche. Also es wird ja auch so durch die Medien gespiegelt, ne, dass es mehr Abweisungen gibt und deswegen die Leute auch vielleicht Angst haben, USA-Reisen zu buchen. Die Zahlen sprechen aber eine andere Antwort. Die sagen, es gibt sogar weniger Abweisungen, wenn man jetzt in die USA schaut. Und ich glaube, man muss gerade jetzt auch in diese Länder reisen, um mit den Menschen zu sprechen. Ich war letztes Jahr selber im Oktober in den USA in Florida gewesen und habe dort eine wunderbare Zeit gehabt, war mitten im Wahlkampf von Donald Trump da und hab das dann auch echt erlebt, wie die da so voller Stolz dadurch, die mit ihren großen Autos da rumfahren und für Donald Trump der Werbung gemacht haben. Okay, ja, es war spannend, das zu erleben. Und wenn du dann aber mit den Leuten auch mal gesprochen hast, du hast das schon auch gemerkt, sie haben andere Sichtweisen, sie haben andere Wahrheiten, als wir sie ja auch hier vielleicht in der Presse bekommen. Ich sehe das auch in Gesprächen mit meinem Bruder, der in Serbien lebt. Der hat auch oft eine andere Wahrheit, weil er andere mediale Eindrücke gespiegelt bekommt in der serbischen Presse, als wir es hier in der deutschen Presse bekommen. Und da kommen wir auch, merke ich auch oft dann auch politisch aneinander, weil ich natürlich unsere Wahrheit hier auch sehe und sage, ja, aber das muss doch dein gesunder Menschenverstand dir auch so sagen, dass das so ist. Und man kann schon auch Menschen mit Medien sehr, sehr stark manipulieren. Das ist so. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, in Länder zu reisen und mit den Menschen zu sprechen. Weil auch bei uns ist nicht alles von heute auf morgen perfekt gewesen. Schauen wir mal ein paar Jahre zurück, wie viele Einschnitte oder wie viele Verbote wir auch noch hatten, auch für Frauen und sowas. Ne? Und das muss sich einfach über die Zeit entwickeln. Und ich glaube, dass es da sehr, sehr gut ist und sehr wichtig dafür ist, darüber auch mit den Menschen zu sprechen und ihnen einfach zu zeigen, dass es unsere Welt, so leben wir und so leben wir gerne. Und dann aber auch zu verstehen, warum sich in anderen Ländern nicht so, das ist mir jetzt gerade in Sri Lanka auch wieder ganz bewusst geworden in den Gesprächen, die haben halt einfach eine andere Mentalität. Das gibt Dinge, da habe ich gedacht, oh mein Gott, ja, so könnte ich nicht leben, auf Basis eines Horoskopes eine Entscheidung zu treffen und sowas. Ne? Aber so sind die Menschen. Und man muss natürlich.
So lebe ich auch. Jeden Morgen. Jeden Morgen.
Ja, genau. Ja, das dauert halt einfach auch, Dinge zu verändern. Und dafür gehören halt Gespräche. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, sich auch immer mal wieder auf die andere Seite des Flusses zu begeben und zuzuhören und zu verstehen, warum Menschen anders entscheiden oder eine andere Wertvorstellung haben. Das Einzige, wo ich halt sage, was halt für mich überhaupt nicht verhandelbar ist, ist halt unser Grundgesetz und die Menschenwürde, ne? Die Freiheit, die Demokratie, da gibt es in vielen, vielen Ländern noch viel zu tun. Aber weißt du, wenn ich jetzt so schaue, reden wir zum Beispiel über Rassismus, reden wir über Diskriminierung, dann muss ich mich halt auch jetzt irgendwann fragen, darf ich noch nach Sachsen, nach Thüringen fahren? Wo 30% AfD wählt mit der Erststimme. Gucke ich dann in die westlichen Bundesländer die Zweitwahlergebnisse an, sieht sie auch nicht viel besser aus. Und ich bin gebürtige Ostdeutsche. Ich kenne in allen Bundesländern wirklich nur wunderbare, herzliche Menschen. Und ich glaube einfach, wir müssen reden. Wir dürfen hier nicht uns in irgendwelche Raster oder Vorurteile verstricken, sondern wir müssen miteinander im Gespräch bleiben und dann einfach auch die Welt verbessern. Also ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Ich möchte gerne, dass die Welt besser wird. Und es gibt Dinge, mit denen kann ich auch in verschiedenen Ländern nicht leben. Auch so dieses klassische Mann-Frau-Bild, ne, oder Diskriminierung von der LGBTQ-Szene und viele, viele andere Dinge. Aber das werden wir nur verändern, wenn wir miteinander reden. Und das wird lange, lange brauchen. Schauen wir die katholische Kirche. Da verändert sich seit 2000 Jahren nur sehr, sehr wenig und sehr langsam. Vielleicht ist das halt einfach so.
Jetzt wird es aber kontrovers hier.
Ja, jetzt ist es kontrovers. Aber es ist halt einfach nicht schwarz und weiß. Also es ist halt kompliziert auf der Welt.
Also dein Plädoyer, Leute, reist mehr nach Thüringen, redet mit den Menschen dort.
Ja.
Bin ich voll. Ja, ist auch eins der schönsten Bundesländer.
Muss man und sagen. Echt, es gibt nur tolle
kulturhistorisch.
Also außer Höcke, na klar, den werde ich jetzt immer ausschließen. Ne? Aber ich kenne Menschen, die AfD wählen. Es gibt auch Menschen, von denen ich mich ganz bewusst abgewendet habe, auch aus meinem früheren Freundeskreis, wo ich sage, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben, ihr seid radikal. Ihr müsst bitte an euch arbeiten, wenn wir den Kontakt weiter pflegen wollen. Aber ich weiß, dass es eben auch viele Menschen gibt, die AfD wählen, aus den unterschiedlichsten Beweggründen, die ich nicht nachvollziehen kann, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Aber es ist wichtig, darüber zu reden und ihnen auch Dinge zu erklären. Das ist wieder dann auch diese politische Arbeit. Und die Challenge habe ich auch angenommen. Ich bin politisch auch sehr, sehr aktiv außerhalb des ASR. Man muss viele Dinge auch einfach erklären, damit es Menschen verstehen und da auch mehr Verständnis schaffen. Es ist schwierig, es ist kompliziert und man kann das, glaube ich, jetzt gar nicht so in 5 Minuten erklären.
Schwierig, ja. Ich glaube, man sollte jedem, also das, was du sagst, das Reisen eigentlich, ich kann mir wenige Sachen vorstellen, die besser sind für die Menschheit als zu reisen. Ne? Dass wirklich jeder Mensch, die Menschen, die keine Gelegenheit gehabt haben zu reisen, das ist eigentlich tragisch. Und ich glaube, jeder, der der einmal hilflos in einer anderen Kultur ausgesetzt war und dem dann Menschlichkeit entgegengekommen ist, der wird bestimmte Dinge nicht mehr tun und bestimmte Entscheidungen nicht mehr treffen. Und ich glaube, das ist so, ja, das ist das Gute an unserer Branche. Naja.
Aber guck mal, jetzt bist du in Shanghai. Würdest du dauerhaft in Shanghai leben wollen?
Ja, ich lebe hier.
Echt?
Ja, falsche Frage. Falsche Frage an Andi.
Aber was ist in Shanghai so viel besser als in Deutschland?
Für mich? Also ja. Ich glaube, du kennst wahrscheinlich meine Biografie nicht ganz. Ich bin wirklich schon lange mit und in China unterwegs und ich bin begeistert Sinophil. Also gerade auch was China-Touristik angeht. Also ich halte das für eins der, wenn nicht das beste Reiseland der Welt. Und das sage ich ohne irgendwie künstlich zu übertreiben. Ich halte das für eins der besten Reiseländer, wenn nicht das beste Reiseland der Welt. Tatsächlich.
Ja, also China ist ein wunderbares Reiseland. Das ist undiskutierbar. Ne? Ich bin selber auch 2018, 2019, vor Corona war ich noch in China gewesen, in Peking und habe dort ein bisschen was gesehen. Leider nicht genügend, um jetzt so ein komplettes Bild vom Land zu haben. Aber wenn ich aber auch diskutiere mit anderen Touristen, bist du vielleicht jetzt nicht das passende Beispiel.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, aber wenn ich jetzt auch, es war jetzt gerade auf dem Trip da mit 10 Reiseveranstaltern, da geht dann auch so ein bisschen die Diskussion los, was läuft alles schlecht in Deutschland. Sag ich, ja, aber welchem Land wollt ihr leben? Wo läuft's denn perfekt? Wo ist denn die Idealvorstellung für euch? Und dann kam bei vielen oder bei allen eigentlich dann wieder die Aussage, ja, wissen Sie jetzt auch nicht, es hat alles sein Für und sein Wider. Ich habe letztens auch mal in Norwegen gesessen, im Fjord, und habe gesagt, guck mal hier, da steht ein Ladenlokal leer, sollen wir das nicht mieten, sollen wir nicht auswandern nach Norwegen? Und dann sagt mein Mann zu mir, ja, was machen wir die 8 Monate, wo Winter ist und wo dunkel ist? Sag ich, naja, irgendwas ist immer, gell? Ja, also, das ist... Es gibt, glaube ich, nicht das perfekte Land, aber ich glaube, es geht uns hier in Deutschland auch schon ganz gut.
Ich glaube auch, die Kategorie ist ein Land besser als ich glaube, in solchen Kategorien habe ich vor langer Zeit aufgehört zu denken. Ich glaube, es ist einfach anders. Ja. Und alles, jeder Ort ist anders und natürlich alles hat sein Für und Wider. Und,
genau.
Ne? Das ist kein Wettkampf, glaube ich.
Nein, man muss sich wohlfühlen. Ne? Man muss sich einfach wohlfühlen. Man muss mit der Mentalität gut auskommen. Also wenn ich jetzt an Asien denke, ne, ich kann diese Ausgeglichenheit, und es war jetzt in Sri Lanka, ist mir das wieder so extrem aufgefallen, diese Freundlichkeit der Menschen, das super gute Essen, es ist viel gesünder, als was wir hier in Deutschland, also ich kam nach Hause, habe erstmal Schnitzel gegessen und denke so, boah, Anke, warum, ja, warum hast du das jetzt gemacht, du hast jetzt dich hier echt 10 Tage so toll ernährt, mit viel Gemüse und super toll, ja, und dann kommst du nach Hause und dann ist erstmal wieder so ein Schnitzel und naja, aber es ist halt alles
eigentlich. Man fühlt sich nicht gut hinterher, ne?
Ich kenne dich. Eigentlich habe ich mich wirklich gut gefühlt.
Ich muss ja auch sagen, wenn du sagst, also wie ich mit China klarkomme, die Frage ist aber, wie kommen die mit mir klar, ne? Also ich glaube, da muss man die Chinesen fragen, wie die mit einem selbst auch klarkommen, wenn wir hier unterwegs sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wo geht's für dich als nächstes hin? Neue Reise geplant jetzt nach Sri Lanka oder?
Also für mich geht's nicht. Woche am Dienstag nach Angola auf dem Femtrip. Das wird auch super spannend. Wir gemeinsam mit unserem Mitglied der Kleber Group, die ja die Vertretung für Angola sind, für den Dachmarkt, haben wir einen Femtrip organisiert und fahren da mit 10 Reiseveranstaltern runter, um mal zu schauen, was uns da touristisch erwartet. Also die Infrastruktur, da gibt es ja noch wirklich viel zu machen. Man kann da noch viel formen und ich bin ganz gespannt. Es ist also touristisch wirklich noch ganz, ganz wenig erschlossen. Es gibt ich glaube, nur 2 oder 3 Reiseveranstalter, die Angola schon im Programm haben. Also wir organisieren jetzt mit Kleber und Diamir zusammen. Da bin ich sehr, sehr happy drüber, dass wir auch da jemanden haben, der schon auch wirklich vor Ort sich auskennt. Das gibt uns auch ein bisschen Sicherheit. Ansonsten privat geht's für mich im Sommer nach Schweden. Da freue ich mich super drauf. Eine einfache Hütte am See mit einem Paddelboot und keine Menschen. Und für Oktober, September, Oktober, ich weiß nicht, ich muss mal schauen. Ich möchte gerne noch mal 4 Wochen tatsächlich nach Sri Lanka zurück, weil ich glaube einfach, dass dieses Land so viel Potenzial hat. Die Deutschen, wir waren ja als deutsche Reisegäste dort mal Nummer 1 gewesen, sind wir nicht mehr. Und ich habe das jetzt in den Gesprächen auch mit den ganzen DNCs, die ich dort vor Ort hatte, gemerkt, dort gibt es auch noch viel zu tun und viel aufzubauen und viel anzuschauen und auch dieses Verständnis zu schaffen, wie ticken deutsche Reisende, wir sind ja anders als chinesische Reise oder indische Reisegäste, die ja derzeit die Nummer 1 sind dort in dem Markt. Und da möchte ich tatsächlich gerne unterstützen und mit anpacken und ja, mal schauen, wo es mich noch hintreibt. Ich bin sehr gerne unterwegs und ich liebe es einfach, die Vielfalt kennenzulernen, die wir auf der ganzen Welt haben, weil ich einfach auch für mich immer wieder merke, dass es mich zu einem offeneren Menschen macht, der auch weniger Vorurteile hat. Und ich habe heute Morgen gerade im Radio gehört, alles das, was man nicht kennt, davor hat man Angst. Und das ist schon so ein Stück weit so. Also wir hatten also auf dem Fernzug jetzt jemand dabei, der ein bisschen unerfahren war im Reisen. Und da habe ich das so gemerkt, dass irgendwie ist das irgendwie auch ganz cool gewesen, aber ich mit den Augen gerollt habe. Und dann sagt er, naja, er ist so der klassische Kunde, den man vielleicht auch hat, der in ein anderes Land geht und der dann auch solche Fragen stellt. Ja, Reisen ist cool, Reisen bildet, Reisen macht gesund. Es gibt so viele Gründe für das Reisen und eigentlich keinen, der dagegen spricht.
Sri Lanka auch so ein wunderschönes Reiseland, was so ein bisschen unter den Medien leidet, weil bei vielen Deutschen sind wahrscheinlich jetzt noch irgendwie Hunger, Armut, keine Wirtschaftsleistung und Unruhen im Bürgerkrieg im Kopf, obwohl das sicherlich nicht mehr der Fall ist.
Ja, damit bin ich auch konfrontiert worden im Gespräch. Ne? Was, du reist nach Sri Lanka? Oh, das ist doch gewaltig. Konflikte und so. Ich sage, hä, nein. Und die haben so schöne Hotels und egal wen du auch, also selbst bei der Einreise im Land, der am Zoll wirst du schon angelächelt. Und das fand ich so, das hab ich noch nie erlebt in irgendeinem Land, dass mich bei der Einreise schon jemand anlächelt. Und das zieht sich, hat sich wirklich durch dieses ganze Land gezogen. Und und das ist halt auch eine Aufgabe von uns Touristikern, ne, mit Vorurteilen gegenüber anderen Ländern aufzuräumen.
Anke, ich hoffe, die KI findet bald, also wenn man nach dir sucht oder etwas ausspucken möchte von dir, dass sie, dass da irgendwo noch steht, Vollblut-Touristikerin. Das hoffe ich, dass Andi das dann bei der nächsten Recherche über KI findet. Denn das merkt man hier schon.
Wir müssen das Monster nur mit diesen Stichwörtern
füttern. Ja, okay.
Dann wird das schon. Aber ich glaube garantiert, dass das Wort Vollblut-Touristikerin ist bei dir schon irgendwo in der Tiefe des Internets zu finden. Danke fürs Mitmachen.
Danke dir.
Sehr gerne, ich habe mich total gefreut.
Ja, uns auch. Dankeschön und alles Gute erstmal. Und viel Erfolg in Berlin.
Dankeschön.
Mit den ganzen Leuten, mit den neuen und den alten Gesichtern und bin sehr gespannt, was wir da noch von dir hören. Dankeschön.
Ich freue mich auch drauf.
Okay, danke dir.
Ja, ciao. Gut, ciao.